Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer herzlich willkommen an einem Tag, an dem eine kleine Gruppe innerhalb der CDU ihrer Partei mit einer, Zitat, enkeltauglichen Klimapolitik helfen will, die Wahlen 2021 zu gewinnen. Und zwar so.
Von der Zielebene, klimapolitischen Zielebene, zielen wir darauf, die Erderhitzung bei 1,5 Grad abzubremsen, also nicht drüber, sondern höchstens von unten an die 1,5 Grad. Das zweite Zielelement ist, aus dem ergibt sich klimawissenschaftlich einig der Bedarf der Klimaneutralität zwischen 2025 und 2040. Pragmatischerweise, das, was realistisch machbar ist, zielen wir auf die nächsten 10 bis 20 Jahre, also zwischen 2030, 2040, sollte Deutschland klimaneutral sein. Das ist sozusagen die Messlatte, an der wir Klimapolitik innerhalb der Union vorantreiben, entwickeln wollen.
Genau, da hörten Sie Heinrich Strößenreuther, Mitbegründer der Klimaunion innerhalb der CDU. Ob das jetzt alles wirken wird, warten wir es ab. Der Klimawandel wird uns auch in dieser Sendung beschäftigen. Eine Erwärmung von 3 Grad oder mehr wird sehr wahrscheinlich dazu führen, dass ein Drittel der Landtiere, Pflanzen und Vögel und fast die Hälfte der Meeresbewohner der lebenden endemischen Arten verschwinden wird. Warum, das erklärt gleich der Paläobiologe Wolfgang Kiesling von der Universität Erlangen-Nürnberg. Die Elefanten im südlichen Afrika gefährdet übrigens nicht nur der Klimawandel, sondern auch Ölförderprojekte und die Corona-Pandemie. Und im Verbrauchertipp erklären wir, warum Sie genau aufpassen sollten, wenn die Krankenkasse Fragen stellt. Dass über sogenannte Spam-Mails Computerviren, Trojaner und andere Schadstoff-Software verteilt wird, das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Aktuell rollt allerdings eine vergleichsweise neue Spamwelle durch Deutschland. Die Nachrichten kommen per SMS und sehen auf den ersten Blick aus wie Paketankündigungen von der Post oder anderen Paketdiensten. Was es mit diesen Nachrichten auf sich hat, da frage ich jetzt unseren Technikexperten Stefan Römermann. Welche Masche ist das, die da übers SMS läuft?
Naja, man muss sagen, im Prinzip läuft das ganz ähnlich wie dieser ganz klassische Spam, den man aus der E-Mail-Welt kennt. Die SMS-Nachrichten, die kommen dann angeblich, Sie haben es gesagt, von bekannten Paketdienstleistern. Das ist dann irgendwie DHL oder UPS oder FedEx. Und da steht dann drin, hallo Herr Römermann, ich habe tatsächlich solche bekommen. Ihr Paket ist unterwegs mit UPS. Klicken Sie hier, um das zu verfolgen. Oder wenn Sie es noch abholen wollen, klicken Sie jetzt hier. Das Ganze klingt im ersten Moment durchaus schlüssig, weil viele Leute ja gerade tatsächlich viel online bestellen und vielleicht auch manchmal den Überblick verloren haben, was jetzt irgendwie an Paketen unterwegs ist. Und oft werden in diesen Nachrichten tatsächlich die Empfänger auch mit Namen persönlich angesprochen. Und das Problem dabei ist aber natürlich, dieser Link in der SMS, der führt dann nicht eben zu Paketdiensten wie DHL oder UPS und auf deren Webseite, obwohl die täuschend echt aussehen, sondern sie führen zu einer gefälschten Webseite. Und dort soll ich dann entweder persönliche Daten angeben, oft auch Passwörter, oder das wäre dann also so ein sogenannter Phishing-Angriff, oder die Webseiten versuchen, Schadsoftware zu verteilen. Das sind dann also sogenannte Trojaner, die dann mein Telefon ausspähen und versuchen beispielsweise Benutzerdaten auszulesen oder sogar die SMS-Tans fürs Online-Banking abzufangen.
Und woher haben die Betrüger dann meine Telefonnummer und meine Daten?
Das lässt sich im Einzelfall gar nicht so ganz genau nachvollziehen. Man liest momentan relativ häufig, dass das aus einem Datenleck von Facebook stammen soll. Das ist aber vermutlich eher Zufall, weil dieses Datenleck gerade am vergangenen Wochenende bekannt gegeben worden ist. Aber tatsächlich läuft diese SMS-Spam-Welle schon ein paar Wochen. Insgesamt ist es nicht ganz so schwierig. Es kursieren auf dem Schwarzmarkt einige Daten von Datenpakete mit Adressen, Telefonnummern und Ähnliches. Da sollte man sich also nicht von täuschen lassen, wenn man mit dem eigenen Namen angesprochen wird. Und außerdem kann es durchaus auch sein, dass das Telefon selber diese Daten verteilt.
Das heißt, dass ich...
Das sagt jedenfalls Roland Eikenberg vom Computermagazin CT. Denn tatsächlich hat mein Telefon ja auch Zugriff auf mein Adressbuch und darauf kann die Schadsoftware unter Umständen auch zugreifen.
Das heißt, dass ich, wenn ich mir so ein Ding einfange, möglicherweise auch meine Kontakte damit im Prinzip belästige, weil der Trojaner eben alle Kontakte anschreibt und auch da wieder diese Phishing-Geschichten abzieht.
Das heißt, ein Grund mehr, wirklich vorsichtig zu sein, wenn ich solche SMS-Nachrichten bekomme, denn man gefährdet halt eben nicht nur seine eigenen Daten, sondern auch die von seinen Kontakten.
Wie kann ich mich schützen?
Ja, das ist komplett schützen ist schwierig. Viele Smartphones haben in der SMS-App einen Spam-Filter eingebaut. Den kann man von Hand aktivieren. Manchmal ist der auch schon voraktiviert. Man kann auch Spam-SMS, wenn man sie bekommen hat, melden bei der Bundesnetzagentur. Aber grundsätzlich ist eigentlich der beste Schutz, dass man einfach aufmerksam ist und eben nicht jeden Link antippt, den man da sieht. Lieber direkt auf die Webseite vom jeweiligen Paket Dienst gehen und da eintippen. Und ansonsten muss man auch einfach vorsichtig sein und eben keine Software zu installieren. Denn tatsächlich sind die meisten Smartphones relativ gut geschützt gegen Angriffe, sondern man muss das tatsächlich auch selber installieren, sagt auch Roland Eikenberg von der CT, diese Schadsoftware.
In den allermeisten Fällen, so auch aktuell, muss man erst eine Datei herunterladen und öffnen und den Trojaner dann sozusagen selbst von Hand installieren. Das ist im Prinzip wie auf dem Rechner. Man geht auf eine Webseite, es kommt eine Datei, die man nicht angefordert hat. Und erst wenn man die anklickt und auch der Installation zustimmt, dann hat man sich diesen Trojaner eingefangen.
Und da gibt es dann auch Warnhinweise, wenn sowas kommt, wenn da steht, Sie installieren hier eine Datei, dann sollte man auf jeden Fall auf die Notbremse treten.
Stefan Röbermann informierte über die aktuelle Spamwelle auf SMS. Vielen Dank. In Botswana im Süden Afrikas hat in dieser Woche die Jagdsaison begonnen. Offiziell gejagt werden dürfen fast 300 Elefanten. Das klingt erstaunlich, denn die Dickhäuter stehen auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten der Weltnaturschutzorganisation IUCN. Nach wie vor sterben Tausende von Tieren jedes Jahr durch Wilderei, aber auch die Corona-Pandemie und die Suche nach Erdöl bedrohen sie. Aus Johannesburg, Katrin Wehrheim.
Zwei Elefantenbabys hat Adine Röde in den vergangenen Wochen in ihrem Waisenhaus für Dickhäuter in Südafrika aufgenommen. Schwer verletzt waren sie am Rande des Krüger Nationalparks entdeckt worden, in der Nähe mehrerer Dörfer.
The baby elephant was actually stuck in the snare.
Das eine Elefantenmädchen steckte richtig in der Schlinge fest. Es hatte fürchterliche Verletzungen. Der Rest der Herde war weg.
They couldn't find, you know, the rest of the herd. We also had another baby now, also, you know, that was found in a snare.
Das andere Baby war wahrscheinlich schon 2 Monate allein. Beide hatten noch die Kabelschlingen um den Hals.
Both of them still had the snares around their neck.
Wilderei ist nach wie vor die größte Gefahr für Elefanten in Afrika. Die Zahlen, wie viele Tiere durch Wilderei sterben, sind ungenau. Schätzungen gehen von 15.000 bis 30.000 pro Jahr aus. Der Corona-Lockdown hatte zunächst Entspannung gebracht, weil die Polizei die Straßen kontrollierte, sagt die Tierschützerin. Aber seit die Ausgangsbeschränkungen gelockert sind, ist es anders.
We see a huge increase in poaching.
Wilderei nimmt jetzt extrem zu. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren, sie sind hungrig. Das ist das Problem, weshalb die Wilderei immer schlimmer wird.
You know, for poaching and the increase in poaching.
Dass immer öfter auch Jungtiere ohne Stoßzähne mit Schlingen gefangen werden, auch daran sei die Corona-Pandemie schuld. Und die Verzweiflung.
These type of snares would be mostly for meat purposes.
Diese Schlingen sind hauptsächlich da, um Fleisch zu kriegen, wenn Menschen hungrig sind. Sie nehmen es, um ihre Familien zu ernähren oder verkaufen es. Das ist ein Einkommen. Da ist unwichtig, was sie fangen.
By selling it depends on what they catch.
Dabei werden Elefanten in Afrika ohnehin immer weniger, vor allem die Waldelefanten in West- und Zentralafrika. Nach Angaben der internationalen Naturschutzorganisation IUCN gibt es von Waldelefanten heute fast 90% weniger als noch vor 30 Jahren. Ihr Elfenbein ist härter und deshalb noch immer begehrter als das der Savannenelefanten im Osten und Süden. Aber auch deren Population schrumpft. Zwar haben viele Staaten Afrikas Managementpläne zum Schutz der gefährdeten Dickhäuter, doch durch den Bevölkerungsdruck und die extremen Dürren der letzten Jahre wird ihr Lebensraum immer kleiner und die Konflikte mit dem Menschen häufiger. Auf der Suche nach Nahrung reißen sie Zäune nieder, zertrampeln Felder und zerstören Wassertanks, sagt der Sprecher des Umweltministeriums in Namibia, Romeo Muyunda. Das Ministerium musste einige Elefanten zu Problemtieren erklären und sie töten lassen, weil sie eine Bedrohung waren für das Leben der Bevölkerung und ihren Besitz zerstörten. Daran sind Klimawandel und schrumpfender Lebensraum schuld. Aber die größte Bedrohung für Elefanten bleibt das Wildern. 170 Elefanten aus Problem-Hotspots hat Namibia unlängst verkauft. Botswana versuchte es mit Umsiedlung. Jetzt dürfen dort knapp 300 Elefanten abgeschossen werden. Die Lizenzen zum Töten wurden versteigert. Laut der Behörde für Wildtiere und Nationalparks ein Versuch, den durch Corona brachliegenden Jagdtourismus wieder anzukurbeln. Und im größten Schutzgebiet Afrikas, dem grenzüberschreitenden Kavango-Sambesi-Gebiet im Nordosten Namibias, sehen Umweltschützer eine weitere Gefahr für Elefanten nahen. Dort vermutet das kanadische Unternehmen Recon Africa ein Erdölfeld größer als das von Saudi-Arabien. Namibia und Botswana haben Probebohrungen bis in 4 Kilometer Tiefe genehmigt. Sie laufen bereits. Das namibische Umweltministerium beschwichtigt. Die Bohrungen sind wirklich weit entfernt vom Nationalpark und den Tieren. Das ist etwa 100 Kilometer außerhalb. Es besteht also keine Gefahr, dass die Elefanten zu Schaden kommen. Umweltaktivisten wie Fridays for Future Namibia bezweifeln das. Im Frühsommer werden Ergebnisse dieser Probebohrungen erwartet. Die namibische Regierung und die Deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau, die in das Schutzgebiet bereits 20 Millionen Euro gesteckt hat, gehen davon aus, dass die Kanadier kein Öl finden. Wenn sie Öl finden, müssen sie bei uns einen neuen Antrag stellen und die Umweltverträglichkeit nachweisen, damit sie in vollem Umfang tatsächlich bohren dürfen. Im Kavango-Sambesi-Schutzgebiet leben etwa 250.000 Elefanten, mehr als die Hälfte aller Exemplare Afrikas.
Aus Johannesburg, Katrin Wehrheim. Nicht mehr als 2 Grad, besser sogar nur 1,5 Grad darf sich die mittlere Erdtemperatur bis zum Ende dieses Jahrhunderts erhöhen, wenn wir die Folgen dieser Klimaerwärmung, Stichworte Starkregen, Dürren, Stürme, noch halbwegs bewältigen können wollen. Tatsächlich steuern wir jedoch bei den derzeitigen CO2-Minderungsversprechen auf eine Erwärmung um 3 Grad zu. Ein internationales Forscherteam hat jetzt festgestellt, dass sich das auf Landtiere, Pflanzenvögel und Meeresbewohner dramatisch auswirken würde. Warum, das fragte ich Wolfgang Kiesling, Professor für Paläobiologie an der Universität Erlangen-Nürnberg, kurz vor dieser Sendung.
Also es sind dramatische Unterschiede in der Tat. Wenn wir 1,5 Grad einhalten, dann werden sich die Aussterberaten sehr in Grenzen halten, die klimainduzierten Aussterberaten. Aber was unsere Studie jetzt gezeigt hat, ist eben, dass bei größer als 3 Grad Celsius wir mit bis zu einem Drittel Artenverlusten von endemischen, also auf Regionen begrenzten Arten rechnen müssen an Land und bis zur Hälfte im Meer. Und das ist natürlich dramatisch.
Sagen Sie ganz kurz, was heißt endemische Art und was sind endemische Arten, Beispiele?
Also endemische Arten sind Arten, die nur in einer Region vorkommen. Wie groß jetzt die Region ist, das variiert. Aber wenn wir zum Beispiel mal das Mittelmeer nehmen, da gibt es ganz viele Fischarten, die nur im Mittelmeer vorkommen. Der Adriatische Stör beispielsweise. Aber das sind auch viele unscheinbare Fischarten, Grundeln, Schleimfische und so weiter, auch Rochen, auch Seegräser, die nur im Mittelmeer vorkommen. Und an Land gibt es natürlich ikonischere Arten, die man mehr vor Augen hat. Schneeleopard im Himalaya beispielsweise, der eben nur dort vorkommt. Und wenn er dort keine klimatische Nische sozusagen mehr hat und nirgendwo anders hin kann, wird er eben aussterben. Und zwar eben nicht nur in der Region, sondern dann auch global. Global ist Aussterben. Ist eben identisch mit lokalem Aussterben bei diesen endemischen Arten.
Normalerweise hat die Natur ja, sagen wir mal, immer wieder auch für Ersatz gesorgt, wenn eine Art ausgestorben ist. Zumindest wirkt das erstmal auf den Laien so. Warum oder was verändert sich, wenn diese Arten aussterben?
Also man muss jetzt ganz ehrlich sagen, endemische Arten haben selten jetzt wirklich Schlüsselrollen in Ökosystemen. muss ehrlich sagen, es ist unwahrscheinlich, dass dann das ganze Ökosystem kollabiert, wenn diese endemischen Arten aussterben. Aber was auf jeden Fall passiert, ist, dass die Welt deutlich ärmer wird, dass wir einen Verlust haben an Artenvielfalt, die eben nicht mehr so leicht aufzuholen ist. Zumindest nicht auf menschlichen Zeitskalen. Wenn wir jetzt in Jahrmillionen denken, wie ich als Paläobiologe gewohnt bin, dann natürlich schon. Aber zunächst mal über Generationen hinweg wird nur der Verlust da sein. Verlust von evolutionärem Potenzial, also Erholung von den Ökosystemen anschließend wieder. Und dieser Verlust dieser endemischen Arten ist auch irgendwie wie so ein Kanarienvogel in der Kohlenmine, ja. Also es ist so ein Warnsignal, was bevorstehen kann, wenn eben Klimawandel noch schlimmer wird.
Dann spinnen Sie es mal weiter.
Ja, dass dann eben irgendwann auch Arten aussterben, betroffen sein werden, die sehr viel weiter verbreitet sind, eben nicht nur auf eine Region begrenzt sind. Und dann eben tatsächlich Verluste von funktionaler Diversität bevorstehen und ganze Ökosysteme dann kollabieren werden tatsächlich. Das ist eben an der Basis dann schon.
Was heißt funktionale?
Ja, dass eben dieses trophische Netzwerk sozusagen, also diese Nahrungsnetze von Pflanzen zu den Verbrauchern sozusagen nicht mehr aufrechterhalten werden kann und dass dann eine Brachwelt, artenarme Brachwelt, die auch keine Produktivität mehr liefert, zurückbleibt.
Haben Sie da nochmal ein praktisches, ganz praktisches Beispiel für so eine Kette?
Naja, also eine Kette, wenn tropischer Regenwald verschwindet beispielsweise, dann können wir begrenzt erstmal noch Ackerbau betreiben, aber irgendwann sind die Nährstoffe draußen und es ist kein Ackerbau mehr möglich. Es ist dann praktisch Brachland, was zurückbleibt, was nicht mehr genutzt werden kann.
Und
der
was?
Boden verhärtet, Lateritboden bleibt zurück und Sie können damit dann nichts mehr anfangen.
Wir reden hier von Temperaturunterschieden, die uns im Alltag sehr winzig vorkommen. Warum ist ein halbes Grad Unterschied der weltweiten mittleren Durchschnittstemperatur so gravierend in der Wirkung?
Ja, weil es eben ein Mittelwert ist. Was bei diesen Mittelwerten oft verschleiert wird, ist, dass natürlich da Extremtemperaturen drinstecken, die deutlich, deutlich höher sein können. Wenn Sie jetzt hier an Deutschland denken, wir sind jetzt in Deutschland gerade bei 1,5 Grad, ja schon jetzt, und an die Hitzesommer denken, die wir in den letzten Jahren hatten, dass wir eben durchaus auch mal 40 Grad Celsius erreichen könnten mit entsprechenden Sterberaten auch unter den Menschen, dann sehen Sie eben, was so 1,5 Grad schon ausmachen können.
Warum können wir die Arten nicht züchten, also in Zoos bewahren und anders für deren Weiterleben sorgen?
Ja, Sie können Arten schon in Zoos aufbewahren, aber das werden eben immer nur so ikonische Arten sein, wie eben zum Beispiel Schneeleoparden, die Dutzende und Hunderte und auch Tausende von Arten, die auch endemisch sind und eben nicht so diesen Beliebtheitswert haben, wie wollen Sie die denn schützen? Da müssten Sie eine ziemlich große Arche bauen. Lieber nehmen wir doch die natürliche Arche, die schon da ist, und erlauben diesen Arten durch gezielten Schutz und auch durch Korridore, dass sie eben zum Beispiel mit dem Klimawandel mitwandern können, da ein Überleben in ihrer Natur.
Wie würde so ein Korridor praktisch aussehen?
Also Sie haben, wenn wir von Meeren reden, Sie haben ja jetzt schon geschützte Meeresgebiete, wo Fischereiverbot besteht. Und wenn Sie diese geschützten Bereiche vernetzen, sodass eben Arten dann tatsächlich auch geschützt wandern können, dann haben Sie dann schon etwas erreicht in dieser Hinsicht. Aber das ist jetzt die Anpassung an den Klimawandel. Besser wäre es doch gleich, die Minderung zu schaffen und das Ruder doch noch rumzudrehen, die Temperatur nicht höher als 1,5 Grad ansteigen zu lassen.
Haben Sie das Gefühl, Sie werden in der Politik gehört?
Zunehmend. Auf jeden Fall. Es geht immer noch zu langsam. Die Politik hört, aber handelt eben nur begrenzt.
Sie sind spezialisiert auf die Meere. Gleichzeitig haben wir ja im Augenblick einen Run auf Rohstoffe in den Meeresböden.
Ja.
Wie betrachten Sie diese Entwicklung?
Naja, Es werden Rohstoffe gebraucht und es wird sicher an den mittelozeanischen Rücken mittelfristig zu Rohstoffabbau auch kommen, wenn es sich rentiert. Wichtig ist eben von vornherein darauf zu achten, dass das nachhaltiger Rohstoffabbau wird und dass dann auch zunehmend auf Recycling gesetzt wird. Aber es lässt sich wohl kaum vermeiden, dass dort auch nach Rohstoffen gesucht wird.
Der Kompromiss wäre großflächig auf der einen Seite Meeresschutzgebiete und begrenzt auf bestimmte Bereiche Rohstoffabbau.
Ja, das sind nicht überlappende Bereiche auf jeden Fall.
Und das vorab aufgezeichnete Interview mit dem Paläobiologen Wolfgang Kissling finden Sie auch später nachher auf www.deutschlandfunk.de, Ressort Wirtschaft, Sendung Umwelt und Verbraucher.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Gesetzlich Krankenversicherte bekommen im Regelfall Krankengeld, wenn sie länger als 6 Wochen krank sind. Zuvor zahlt meist der Arbeitgeber. Insgesamt kann es Krankengeld bis maximal 78 Wochen geben. Aber bei den Fragen der Krankenkasse sollten Sie gut zuhören. Julia Weigelt mit dem Verbrauchertipp.
Betreuen Sie denn Kinder zu Hause? Oder haben Sie pflegebedürftige Personen zu Hause? Mit wem wohnen Sie denn? Das sind alles Fragen, die Krankenkasse nichts angehen.
Sagt Yvonne Vollmer von der Verbraucherzentrale Hamburg. Darum gehe es in ihren Beratungen zum Thema Krankengeld immer wieder. Druck von Krankenkassen und die Sorge, plötzlich kein Geld mehr zu bekommen.
Das ist ja die Angst der Leute, weshalb sie uns anrufen. Diese Selbstauskunftsbögen sind nicht so einfach zu beantworten.
Das Problem? Seit 2015 dürfen Krankenkassen ein sogenanntes Krankengeld-Fallmanagement durchführen. Versicherte haben ein Recht darauf, von ihrer Krankenkasse über Leistungen und unterstützende Angebote beraten zu werden, die zur Heilung beitragen. Dafür dürfen die Kassen Daten erheben, wenn der Versicherte schriftlich zugestimmt hat. Sabine Waldmann vom AOK-Bundesverband sagt, in Befragungen lobe der überwiegende Teil der Versicherten diese Beratung und wünsche sich teils sogar noch mehr Gespräche. Der Knackpunkt ist allerdings, außer dieser freiwilligen Zusammenarbeit haben Versicherte auch eine Mitwirkungspflicht. Das Sozialgesetzbuch fasst diese allerdings recht allgemein zusammen. Es sind alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind. Sabine Waldmann nennt Beispiele.
Was man zwingend angeben muss, ist wirklich die Sachen, die für die Berechnung und Zahlung des Krankengeldes erforderlich sind. Wenn man zum Beispiel Leistungen bezieht aus der Unfallversicherung oder aber von ausländischen Trägern, die einer Rente gleichzustellen sind, solche Sachen, die wirklich Einfluss auf die Höhe des Krankengeldes haben, das muss man auf jeden Fall angeben und das wird auch abgefragt.
Medizinische Details muss man allerdings nur dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, kurz MDK, mitteilen. Das fällt ebenfalls unter die Mitwirkungspflicht. Wer seiner Mitwirkungspflicht nicht nachkommt, erhält nach einer vorherigen Aufforderung mit Fristsetzung also kein Krankengeld mehr. Wer jedoch beim Krankengeld-Fallmanagement nicht mitmacht, bekommt trotzdem Krankengeld. Manche Kassen weisen auf diesen Unterschied allerdings nicht richtig hin, beklagt Yvonne Vollmer von der Verbraucherzentrale. Sozialverbände wie der VDK vermuten, oft wollten Kassen mit den erfragten Informationen Patienten aus dem Krankengeld drängen, etwa in Richtung Reha oder Rente. Denn laut dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen sind die Ausgaben für Krankengeld in den letzten Jahren stetig gestiegen. Von 11,2 Milliarden Euro 2015 auf 14,4 Milliarden Euro 2019. Ein Anstieg von 28% innerhalb der letzten 5 Jahre. Aber was genau fällt denn nun unter die Mitwirkungspflicht und was nicht?
Es ist schwierig. Deshalb rufen uns ja viele an, weil das ein Problem ist. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo man ganz klar sagen darf, das müssen Sie nicht sagen. Aber bei vielen Sachen kann man sich drüber streiten. Und bei einigen Sachen muss man dann im Einzelfall mit dem Verbraucher auch besprechen.
Vollmers Rat: Wenn man sich am Telefon gerade überrumpelt fühlt, sollte man das Gespräch beenden und auf eine schriftliche Anfrage bestehen. Damit kann man sich dann Beratung holen, etwa bei der Hotline der unabhängigen Patientenberatung oder den Verbraucherzentralen.
Der Verbrauchertipp von Julia Weigelt. Wie stark der Corona-Gipfel wackelt, hören Sie ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.